Die Bibel ist das meistgedruckte, vielleicht sogar meistgelesene Werk dieser Welt. Professor Krauter, kann ich das so sagen? Ist das richtig so?
Also das Erste stimmt auf jeden Fall. Die Bibel ist das meistgedruckte Buch und auch das meist übersetzte Buch in deutlich über 100 Sprachen. Ob sie auch das meistgelesene Buch ist, das weiß ich nicht. Das wollen wir mal hoffen.
Was macht denn die Bibel so spannend? Warum lesen wir gerade die Bibel?
Es ist ein einzigartiges Buch. Sie hat Eigenschaften, die andere Bücher der Weltliteratur nicht haben. Zum Beispiel hat sie eine Verfasserzeit von über 1000 Jahren. Das gibt es nirgendwo sonst. Entsprechend hat sie sehr viele Verfasser. Wir schätzen zwischen 1 und 200.
Bevor wir das jetzt hier weiter vertiefen, mein Name ist Christina Blumrath. Ich bin Journalistin, habe 3 Kinder, die mich häufiger fragen, was in der Bibel die eine oder andere Geschichte bedeutet. Ich habe einen Experten im Studio, das ist Professor Bernhard Krauter. Er ist Prälat und in seinem täglichen Leben in Stuttgart wird er immer wieder danach gefragt, was die Bibel soll. Und er versucht, den Menschen diese Bibel näher zu bringen und zu erklären. Professor Krauter, ich habe da gleich ein Problem. Wenn ich meine Bibel in die Hand nehme, fällt mir auf, es gibt 2 Schöpfungsberichte und das Verfassungsdatum, dazwischen liegen Jahrhunderte. Wäre es denkbar, dass es dann auch einen 3. Schöpfungsbericht gibt, heute verfasst? Und ist das nicht irgendwie verwirrend?
Ja, verwirrend schon. Ich würde nicht mit einem 3. Schöpfungsbericht beginnen, sondern erst mal schauen, was in den beiden steht. Und da ist die erste Überraschung. Der 1. Schöpfungsbericht, der ganz vorne steht, ist der bedeutend später geschriebene. Der 2. Schöpfungsbericht ist der ältere. Gehen wir mal zum Älteren. Geschrieben in der späten Salomo-Zeit, etwa 930, 940. Wenn Sie in den Text hineinschauen, dann merken Sie, dass Gott dargestellt wird wie ein Mensch. Die Theologen sagen anthropomorph. Das heißt, Gott nimmt Lehm und formt daraus den Adam, also ein Töpfer. Dann pflanzt er den Garten, setzt den Adam hinein, also ein Gärtner. Dann schafft er aus Lehm die Tiere und gibt sie ebenfalls in den Garten, wiederum ein Töpfer. Dann nimmt er dem Adam die Rippe aus seinem Körper, schafft daraus eine Frau, da könnte man sagen, Gott als Chirurg. Und wenn man weiterliest, ergeht sich Gott in der Abendkühle, da ist er ein Spaziergänger. In dieser alten Zeit hat man sich Gott so vorstellen können, als Jahrhunderte vergangen waren, wie Sie zu Recht sagen, hat man das nicht mehr ertragen. Man sagte sich, Gott kann man nicht wie einen Menschen darstellen, er ist überweltlich, er ist größer, von der Welt abgehoben. Die Theologen sagen transzendenter und darum wollte man einen anderen Schöpfungsbericht schaffen, wo Gott nicht mehr wie ein Mensch agiert. Das ist der 2. Schöpfungsbericht, der vorne steht.
Wo sind denn jetzt die Unterschiede?
Ja, der Unterschied ist ein ganz klarer. Gott schafft nicht mehr mit den Händen, sondern durch das Wort. Sie alle kennen, und Gott sprach. Das kommt an jedem Schöpfungstag vor. Das heißt, Gott ist mächtiger, größer, wenn er es schafft, nur ein gebietendes, wie wir sagen, schöpferisches Wort zu sprechen, und alles ist da.
Ist das denn nicht eigentlich Arroganz, wenn man sieht, dass der Mensch sich als Krone der Schöpfung bezeichnet, dass er sich dermaßen in den Mittelpunkt spielt? Wie soll man damit umgehen?
Ja. Nun, zunächst mal müssten wir wiederum in die beiden Schöpfungsberichte hineinschauen, dann merken wir, dass das, was Sie sagen, absolut richtig ist. Im älteren 2. Schöpfungsbericht wird der Mensch als erstes Geschöpf von Gott geschaffen und hat deshalb einen Vorrang. Alle anderen Geschöpfe sind um ihn herum geschaffen. Er ist sozusagen der Mittelpunkt eines Kreises. Im späteren, jetzt vorne stehenden Schöpfungsbericht gibt es eine Art Pyramide. An jedem Schöpfungstag werden Geschöpfe geschaffen und die Spitze der Pyramide ist der Mensch. Und darum sagen wir, er ist Krone der Schöpfung. Wenn Sie nach der Arroganz fragen, dann ist das natürlich schon richtig. Es gibt Wissenschaftler, die vor allem von der Evolution herkommen, die sagen, was bildet sich denn der Mensch eigentlich ein? Er ist ein Geschöpf wie alle anderen auch. Er hat seine Zeit, wir nehmen an, 1 bis 2 Millionen Jahre gibt es uns. Es wird eine Zeit kommen, die es uns nicht mehr gibt. Aber man muss doch wenn man den Schöpfungsbericht nimmt, schauen, was da steht. Warum wir sagen können, der Mensch sei tatsächlich etwas Besonderes. Jetzt nehme ich den ersten Schöpfungsbericht, also den späteren, den jüngeren. Da wird nur vom Menschen gesagt, er sei Ebenbild Gottes. Die anderen nicht. Und noch etwas unterscheidet uns von den anderen. Gott berät sich. Er sagt, lasset uns Menschen machen, unserem Bild ähnlich. Bei den anderen ist das nicht so. Und nachdem der Mensch geschaffen worden ist, sagt Gott nicht nur, es war gut, sondern es war sehr gut. Der Mensch als Ebenbild Gottes.
Der Mensch als Ebenbild Gottes, wie habe ich mir das vorzustellen, dieses Ebenbild Gottes? Was für ein Bild sollte ich da vor Augen haben? Können Sie da vielleicht mehr zu sagen?
Ja, genau. Also zunächst mal wird ja das Ebenbild Gottes im ersten Schöpfungsbericht selber erklärt. Da heißt es, macht die Erde euch untertan, herrscht über die Fische des Meeres und die Vögel des Himmels. Das heißt, der Mensch hat den Auftrag, so ein kleiner Gott zu sein. Das, was Gott für die ganze Schöpfung ist, das soll der Mensch für die ihm anvertraute Schöpfung sein. Das ist der Schöpfungsauftrag, den wir haben, diese Herrschaft des Menschen über die Tiere, die Pflanzen, alles, was es eben auf dieser Erde gibt, ist eine Ausfaltung des Ebenbildes Gottes.
Ich habe da noch mal eine Frage. Wenn man sich vorstellt, dass es vielleicht auch intelligente Wesen, intelligente Menschen außerhalb unseres Erdballes gibt, würde, und darüber denken ja viele Menschen nach, würde das nicht irgendwie diese Sonderstellung des Menschen erschüttern?
Wenn sie ein paar Eigenschaften hätten, die wir auch haben. Also die Philosophie und die Theologie hat in den folgenden nachbiblischen Jahrhunderten gesagt, zum Ebenbild des Menschen gehört, oder sagen wir es anders, zu dem, was uns Gott ganz nahe bringt und ähnlich macht. Zum Beispiel, dass er Freiheit hat. Dass er nicht nur sexuelles Begehren hat, sondern personale Liebe. Dass er nachdenken kann über Gut und Böse. Dass er Fragen stellt, die, soweit wir wissen, andere nicht stellen. Also zum Beispiel, woher komme ich denn? Was ist nach meinem Tod? Wohin gehe ich? Was ist der Sinn meiner Existenz? Die Sinnfrage. Wenn diese Lebewesen diese Eigenschaften auch hätten, und das wäre sehr schön, wenn wir eines Tages mit fernen, intelligenten Wesen kommunizieren könnten, dann würde man ihnen auch den Titel Ebenbild Gottes geben dürfen.
Frage, gibt es nicht Anklänge auch von altorientalischen Schöpfungsgeschichten mit den unseren? Israel war ja keine Insel, sondern da gab es ja auch ganz andere Kulturkreise. Wie habe ich mir das vorzustellen?
Ja, das ist vollkommen richtig. Israel war keine Insel. Israel war im Kontakt mit allen altorientalischen Kulturen, wenn ich es der Reihe nach nennen darf. Das waren die Ägypter, das waren die Assyrer, das waren die Babylonier und das waren die Perser. Und da hat natürlich Israel hingehört.
Sie sind ja sicher alle voneinander irgendwie beeinflusst worden.
Richtig.
Also so stelle ich mir das vor.
So war es auch. Die waren beeinflusst. Und da gibt es zum Beispiel im Zwei-Ströme-Land gibt es einen Schöpfungsmythos, der im gesamten Orient so oder so ähnlich vorkommt. Die Namen der Götter sind auch verschieden. Mal heißt er Marduk, mal Baal, mal Hadad. Das spielt aber keine Rolle. Da wird die Schöpfung so dargestellt, am Anfang war Chaos. Das wird dargestellt als Drachen.
Und warum jetzt, als Drachen?
Ja, weil der Drache etwas Urböses ist, das den Menschen oder andere Geschöpfe zu verschlingen droht. Gut, und jetzt kommt der Gott und mit einer Keule, die er schwingt, und tötet diesen Chaosdrachen. Und aus den Resten baut er den Kosmos, also die geordnete Schöpfung auf. Das hat Israel übernommen und doch nicht übernommen. Am Anfang, wenn Sie den ersten Schöpfungsbericht anschauen, heißt es, die Erde war wüst und leer, Finsternis lag über der Urflut, das sind alles Chaosmächte. Aber der Unterschied ist, der Gott Israels schlägt nicht mit der Keule zu, sondern viel souveräner nur mit seinem Wort. Und Gott sprach. Das ist ein viel größeres und abgehobeneres Gottesbild gegenüber den altorientalischen Kulturen.
Professor Krauter, ich möchte jetzt doch noch mal zu diesem Punkt zwei Schöpfungsberichte zurückkommen, die ja beide sehr grundverschieden sind. Und mir wird eigentlich nicht klar, warum beide in dieser Heiligen Schrift sein müssen. Warum entscheidet man sich nicht einfach für den, wo man sagt, der ist auch heute gültig? Das, irgendwie ist mir das nicht ganz klar. Das muss erklärt werden.
Ja, ich habe eingangs gesagt, dass die Bibel eine sehr lange Entstehungszeit hat. Und es ist eigentlich sehr schön, dass die spätesten Verfasser, die nun alles zusammenbauten aus den verschiedenen Teilen, beides gelassen haben. Sie haben es getan aus Treue zu dem, was ihre Vorfahren gedacht und gesprochen haben. Und ich vermute, sie haben es vor allem deshalb getan, weil bei der äußeren Verschiedenheit der Darstellung die Inhalte eigentlich dieselben sind. Ich nenne sie kurz. Erstens, Gott ist der Schöpfer von allem. Nichts, aber auch gar nichts, fällt aus seiner Schöpfermacht heraus. Pflanzen, Tiere, Menschen, das ganze Gebäude des Weltalls. Das ist ja in beiden so. Weiterhin wird gesagt in beiden, dass der Mensch eine Sonderstellung habe. Wie ich schon sagte, im späteren Schöpfungsbericht ist der Mensch Spitze einer Pyramide. Im ersten, viel früheren Schöpfungsbericht ist er Mittelpunkt eines Kreises. Beides Mal wird gesagt, der Mensch ist innerhalb der Geschöpfe etwas Besonderes. Und dann gibt es noch eine Aussage, dass dem Menschen ein Auftrag gegeben ist. Der klingt auch ganz verschieden, ist aber inhaltlich doch derselbe. Im zweiten, also viel älteren Schöpfungsbericht, wird ja Adam in den Garten versetzt. Da heißt es, damit er ihn bebaue und pflege.
Wir nennen jetzt das erste Mal Adam.
Ja.
In diesen beiden Schöpfungsberichten geht es ja um Mann und Frau, um Adam und Eva. Wie unterschiedlich werden in diesem Bericht Mann und Frau dargestellt?
Ja, nun, Mann und Frau werden verschieden dargestellt. Im älteren Schöpfungsbericht wird die Frau aus der Rippe des Mannes geschaffen.
Was ja als Provokation heute gelten könnte.
Mit heutigen Vorstellungen, ja.
Wie habe ich das denn einzuordnen? Ja. Ist es eine Provokation oder ist es keine?
Nein, von damals ganz im Gegenteil. Sie müssen sich vorstellen, der gesamte kulturelle Kontext und auch religiöse Kontext, in dem dieser Bericht geschrieben worden ist, war Vater- und Männerzentriert. Wie ja in vielen Gesellschaften heute noch. Wenn jetzt gesagt wird, da ist also der Mann von Gott geschaffen, Gott schafft nicht die Frau, also sagen wir die Eva, gesondert, so könnte man sagen, sie ist wie die Tiere, die ja auch gesondert geschaffen worden sind, sondern sie sind ein Teil von ihm, aus der Rippe geschaffen. Das will sie nicht hinunterdrücken oder gar verachten, despektierlich behandeln, sondern das heißt, wenn wir es gut deutsch sagen würden, sie ist aus gleichem Holz geschnitzt wie er. Das heißt, in dieser, wir würden sagen, mythologischen Darstellung, Eva aus der Rippe des Mannes geschaffen, will gesagt sein, nicht nur der Mann darf sagen und das Bewusstsein haben, ich bin ein Mensch, sondern die Frau ist es ganz genauso. Im späteren Schöpfungsbericht, der also vorne steht, kommt dasselbe noch viel schöner. Da heißt es ja, davon sprachen wir schon, dass der Mensch Ebenbild Gottes sei. Und dann heißt es, als Mann und Frau schuf er sie. Das heißt, Mann und Frau sind Ebenbilder Gottes. In diesen zusammenfassenden Aussagen sind sich beide einig. Also, alles ist von Gott, der Mensch hat eine Sonderstellung und Mann und Frau haben die gleiche Würde. Nun darf ich nochmal auf Ihre erste Frage kommen, ein dritter Schöpfungsbericht. Ich glaube, der ist gar nicht nötig. Was wir brauchen, ist etwas ganz anderes. Wir nehmen die wesentlichen Inhalte dieser beiden Schöpfungsberichte und bringen sie zur Begegnung mit modernen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, zum Beispiel aus der Biologie, Evolution, Humanbiologie. Und dann könnte so etwas entstehen wie ein Gespräch zwischen den modernen Naturwissenschaften und der Theologie. Und das wäre eine sehr schöne und spannende Aufgabe.
Bevor wir das jetzt weiter erörtern, ich glaube, dass Professor Krauter auf all diese spannenden Fragen, und da erwartet uns noch viel in der Bibel und auch solche Fragen, die sehr provokativ sind, eine gute Antwort für uns hat. Ich freue mich. Wir sehen uns gleich. Tausendjährige Verfasserschaft, etwa 200 Autoren, die beteiligt waren. Wir haben sehr viele Besonderheiten der Bibel schon herausgearbeitet, aber etwas ganz Besonderes, Professor Krauter, wir haben etwas sehr Grundsätzliches vergessen. Was ist das?
Ich bin dankbar für die Erinnerung, dass wir etwas vergessen haben. Das ist in der Tat der entscheidende Punkt, warum Juden und Christen diese Bibel lesen und verstehen wollen. Sie nennen sie nämlich Heilige Schrift. Warum Heilige Schrift? Weil wir der festen Überzeugung sind, dass Gott durch die Bibel zu uns spricht. Nun darf man das nicht missverstehen. Nicht gemeint ist, dass Gott sozusagen jedes Buch des Alten und Neuen Testamentes selber verfasst hat und einem Schreiber, einem Autor ins Ohr geflüstert hat oder hat flüstern lassen. Sondern es ist wohl anders gemeint, so, dass Gott einem biblischen Schriftsteller einen inneren Impuls gibt. Er sagt zum Beispiel, schau dir die Welt an, etwa im Volk Israel, wie es da ist, messe es, miss es an den Worten, die ich früher gesagt habe, und dann sag ihnen, was richtig ist. Das heißt, Gott steht hinter dem Wort, zum Beispiel eines Propheten, aber er muss es aus seinem eigenen Herzen heraus formulieren. Das führt zum Beispiel dazu, dass Fachleute, die sich in der Bibel recht gut auskennen, auch wenn sie nicht wissen, wo eine Stelle steht, aus dem Stil sofort erkennen können, das ist Johannäisch, das ist Lukas, das ist Paulus. Das ist nachpaulinisch. Das heißt, jeder Schriftsteller hat seinen eigenen Stil entwickelt. Wir glauben und sind fest davon überzeugt, dass also Gott aus der Bibel spricht.
Wie ist das denn zum Beispiel bei den Muslimen? Wir haben ja in unseren Kulturkreisen in Europa, besonders in Deutschland, haben wir Millionen Muslime. Ist es bei denen genauso? Spricht aus deren Koran auch Gott?
Ja, auch sie würden sagen, der Koran ist ein heiliges Buch, weil Gott dahinter steht. Ja, sie gehen noch einen Schritt weiter und sagen, Gott hat dieses Buch verfasst. Wort für Wort. Das führt zum Beispiel dazu, dass das Arabisch des Koran das Hocharabisch ist, weil Gott es ja gesprochen hat. Also, Gott hat dieses Buch verfasst, vom ersten bis zum letzten Buchstaben hat es, so der Koran, dem Erzengel Gabriel übergeben und der hat es dem Muhammad oder wie wir sagen, dem Mohammed diktiert und der hat es aufgeschrieben. Bei dem, was ich jetzt sage, hoffe ich, dass ich keinen Muslimen beleidige. Es ist so, nach unserem christlichen und auch jüdischen Verständnis wäre Mohammed eigentlich kein Prophet, sondern ein Sekretär, weil er ja die Worte nicht selber verfasst hat, sondern sie sich hat geben lassen. Darf ich nochmal auf die Bibel kurz zurückkommen in einem wichtigen Punkt? Die Bibel ist, so könnte man sagen, eine Sammlung von Erfahrungen, die Menschen mit Gott gemacht haben. Über einen sehr, sehr langen Zeitraum hinweg. Menschen machen Erfahrung mit Gott und das Zeugnis darüber, das geben sie in die Bibel herein. Also man könnte sagen, nach unserer Auffassung ist die Bibel Wort Gottes im Menschenwort, eingewickelt in das Menschenwort, während im Koran ist das Wort Gottes direkt und unmittelbar. Mhm.
Nun wird ja dieses Wort Gottes wohl häufig missverstanden. Wir haben schon darüber gesprochen, es soll eine Gleichstellung der Frau geben, von Mann und Frau in der Bibel. Man müsste das eigentlich so herausnehmen können, wird aber häufig missinterpretiert. Und wenn wir uns die Gesellschaft ansehen und auch die Kirche, dann entdecken wir eine ganze Reihe von Defiziten. Die Frau in unserer Gesellschaft hat eher eine untergeordnete Situation oder Position. Nehmen wir uns die Berufswelt, wird einfach schlechter bezahlt. Und wenn es zur Spitze geht, dann wird dieses weibliche Feld sehr dünn. Obwohl es ja auch eine ganze Reihe von Frauen gibt, die dann eben keine Familie haben, die sie versorgen müssten. Sagen Sie uns, wie muss man damit umgehen? Wie können wir daran arbeiten, dass sich da etwas verändert? Wie sehen Sie das?
Also im Licht der Bibel muss es sich verändern. In beiden Schöpfungsberichten ist die Würde der Frau in keinem Element dem Mann minderwertig. Also müssen wir daran gehen, in Staat, Gesellschaft und Kirche die Stellung der Frau zu verbessern.
Der Papst, wenn ich Sie unterbrechen darf, selber hat ja diesen Mangel an Würde, den man der Frau beimisst, festgestellt in einem seiner Bücher und hat auch darauf hingewiesen, dass diese ganze Women's Lib-Bewegung, Emanzipationsbewegung damit zusammenhängt, dass man eben diese Würde der Frau nicht zuteil werden lässt.
Ja, nun ist es natürlich, das ist richtig, nun ist es natürlich so, wenn die Frau über Jahrhunderte hinweg, und das ist ja unstrittig, eine minderwertige Position hatte, dann, und es kommt ein Gegenschlag, dann schlägt man natürlich ein Stück über die Mitte hinaus. Das ist der typische Pendelschlag in geistigen Bewegungen, aber das wird sich, denke ich, wiederfinden und einen Ausgleich finden.
Die beiden Schöpfungsberichte wollen den Wert und die Würde des Menschen ganz besonders herausstellen, Professor Krauter. Das ist richtig so?
Ja, der erste Schöpfungsbericht dadurch, dass der Mensch das letzte Geschöpf ist, die Spitze einer Schöpfungspyramide, wie wir gehört haben. Und der zweite, ältere Schöpfungsbericht stellte so dar, dass der Mensch das erste Geschöpf ist, um den alle anderen herum geschaffen werden. Im ersten Schöpfungsbericht wird überdies der Mensch, und zwar als Mann und Frau, Ebenbild Gottes genannt. Das ist die eigentliche Quelle dessen, was wir Wert und Würde des Menschen nennen.
Ebenbild Gottes, wie habe ich mir das vorzustellen?
Ebenbild Gottes, das wird in der Bibel selber definiert. Der Mensch soll sozusagen der kleine Gott sein in dieser Welt, so wie Gott über uns Gott ist.
Gibt es eigentlich Probleme damit in unserer Welt? Wie sieht das heute aus?
Ja, leider gibt es vielfältige Probleme bei der Frage, ob dem Menschen seine Würde gelassen wird. Ich darf erinnern an die Begebenheiten der letzten Zeit, zum Beispiel ethnische Säuberung, ein ganz furchtbares Wort, dass man Menschen einfach deshalb vertreibt, weil sie eine andere Religion haben oder einem anderen Volk angehören. Ich darf erinnern an die Vergewaltigungslager. Man hat Menschen, also Frauen, zusammengefasst, um sie systematisch zu vergewaltigen, um die Kampfmoral der Männer zu brechen. Ich darf daran erinnern, dass man vor allem aus dem Osten, aus dem ehemals kommunistischen Teil Europas, junge Frauen angeworben hat, meistens angeblich für den Dienst in den Gaststätten und die dann irgendwo in einem Bordell landen. Der Pass wird ihnen abgenommen, meistens haben sie nicht mal einen. Sie werden ganz fürchterlich ausgebeutet. Das alles sind Praktiken, wo die Würde des Menschen in den Staub getreten wird. Ich darf an das behinderte Leben erinnern. Der behinderte Mensch, auch wenn er nicht zu einer geistigen Reife kommt, ist dennoch ein vollwertiger Mensch. Genauso wie ein intelligenter Mensch oder ein Mensch, besser formuliert, der zur vollen geistigen Reife gekommen ist. Ich finde es beschämend, dass es in Deutschland Richter gegeben hat, die Menschen Urlaubsersätze gewährt haben, weil zugleich mit ihrem Urlaub behinderte Menschen ebenfalls im gleichen Hotel gewesen sind. Das ist beschämend für uns. Ich will an das ganz schreckliche Wort erinnern, das Gott sei Dank ein wenig in den Hintergrund getreten ist.
lebensunwertes Leben oder ganz aktuell das Klonen des Menschen. Das wäre ein ganz schwerer Verstoß gegen seine Würde. Oder Embryonen, die man extrakorporal, also in vitro, das heißt im Reagenzglas gezeugt hat, die überzählig sind und die man entweder vernichtet oder die man für Forschungen gebraucht oder missbraucht. Oder um ein letztes zu nennen, die sogenannte Präimplantationsdiagnostik, dass man Embryonen danach aussondert, ob sie optimales Erbgut haben oder nicht.
Professor, ich muss Sie jetzt leider hier bremsen. Der erste Satz unserer Verfassung lautet: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die geistigen Väter und Mütter dieser Formulierung wussten, dass die Schöpfungsberichte dabei Pate standen. Dies bleibt ein dauerhafter Auftrag für uns. Ich sehe Sie hier wieder nächste Woche zur gleichen Zeit. Tschüss.